wenn wir uns das links daneben angucken, den Finalisten, bekam ich auch eine Mail einer Kollegin, die sich darüber aufregte, dass ich so ein junges Büro hart angegriffen hätte. Ich stehe dazu. Ich finde das Gebäude furchtbar. Es sieht einfach hässlich aus. So, und jetzt, und wenn jemand sich bewirbt um den Dammpreis und von der Jury ausgezeichnet wird, dann muss er aushalten, dass das Feuilleton der FAZ darüber negativ schreibt.
Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Architekturfunk. Die heutige Episode ist ein Live-Mitschnitt eines Diskussionspanels von der Heinze Architektur Project 26 und darin geht es um die Kritik in einem Artikel des stellvertretenden Feuilleton-Chefs der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Direktor, an der Jury und insbesondere an den prämierten Projekten des renommierten Dammpreises 2026. Der Titel dieses FAZ-Artikels lautete: So sehen die besten Bauten in ganz Deutschland aus. Schönheit und Eleganz, Fehlanzeige.
Ja, und zu diesem Panel begrüße ich ganz herzlich die beiden Protagonisten. Das ist einmal Dr. Matthias Alexander, stellvertretender Leiter Feuilleton der FAZ und Verfasser dieses Artikels, sowie Peter Katschola-Schmal, Direktor des DAMM und seit 2006 auch Initiator und Veranstalter dieses Wettbewerbs. Herzlich willkommen. So, einer links, einer rechts. Ich setze mich mal besser dazwischen.
Wir kriegen das schön.
Ich würde gerne beginnen mit einer vielleicht mal Erläuterung des Preises, der ja jährlich ausgelobt wird. Vielleicht kennt das nicht jeder oder kennt nicht jeder die Regularien dieses Wettbewerbs. Die Projekte werden vorgeschlagen von den Länderarchitektenkammern und regionalen Experten. Das sind die nominierten Projekte. Und ich glaube, Herr Katschola-Schmal, da gehen so um die 400 Projekte jährlich ein. Ist das richtig?
Wir nominieren selber. Wir laden die Kammern ein. Wir laden den BDA, die Landesverbände ein, ja, uns Vorschläge zu schicken und einzelne Experten. Und dann nominieren wir 100.
Genau, da würde ich jetzt drauf kommen. Also erstmal sind es aber mehrere hundert Projekte, die eingereicht werden.
150, 180.
Ja. Und daraus wird quasi eine Longlist erstellt von 100 Projekten. Das machen Sie, glaube ich, intern. Da gehen wir auch später nochmal näher drauf ein. Und aus diesen 100 Projekten wählt dann eine Jury, 10, 11, 12 Personen, eine Shortlist von gut 20 Projekten. Und aus dieser Shortlist gibt es dann 5 Projekte, die Finalisten sind. Und diese 5 Projekte werden dann bewertet.
Besucht.
Besucht, bereist, genau. Und aus diesen 5 wird dann quasi der Preisträger, die Preisträgerin des diesjährigen Awards quasi ermittelt. Das heißt, es ist keine aktive Bewerbung möglich, so wie das bei unserem Heinze Architektur Award möglich ist, sondern sie müssen vorgeschlagen werden. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Büros mit Bauten in Deutschland. Es gibt, glaube ich, auch Auslandsprojekte im geringeren Umfang, aber das ist jetzt heute nicht Thema.
Die besuchen wir nicht.
Aber die spielen auch vielleicht eine untergeordnete Rolle. Aber interessant ist natürlich die Jury. Die sehen Sie jetzt hier. Ich hoffe, ich bin klein genug. Meine Haare sind nicht so sehr im Weg, dass Sie das erkennen können hinter mir. Das ist die Jury. Das sind 11 Personen. Ich würde das vielleicht einmal kurz durchgehen. Da ist einmal der Jörg Förster, leider in diesem Jahr verstorben als Dammkurator und Publizist. Die Anna Moldenhauer als Medienpartner von Stylepark mit dabei, die Christina Gräve, auch Dammkuratorin, Publizistin, der Oliver Elsässer ist auch heute hier anwesend, auch Dammkurator und Architekturkritiker. Dann haben wir einen Landschaftsarchitekten, den Martin Rhein-Kano, der in diesem Jahr mit dabei war, die Theresa Frank-Hähnel, auch Dammkuratorin, Publizistin, den Peter Katschola-Schmal, Direktor des DAMM. Dann in diesem Jahr auch Juryvorsitzende, die Aline Hilscher, Hochbauarchitektin aus Leipzig, und der Uwe Bressan und die Dijane Slavic.
Beide von Jung.
Beide vom Sponsor mit dabei.
Und rechts ist noch einer.
Und rechts ist noch einer, genau, der war nämlich
zu spät
für das Gruppenfoto. Das ist der Sven Fröhlich, auch noch Architekt, AFF-Architekten aus Berlin. So, wenn wir das jetzt einfach nur mal durchgucken, das heißt, wir haben 5 Dammpreisrichterinnen und Richter, wir haben 2 Sponsorenpreisrichter, wir haben eine Medienvertreterin und einen Landschaftsarchitekten und 2 Hochbauarchitekten, die in dieser Jury sind. Ich würde gleich noch die Projekte kurz vorstellen, aber zunächst einmal, Herr Alexander, Sie haben ja in dem Artikel Anfang Februar die halbe Architekturwelt gegen sich aufgebracht, kann man sagen. So sehen die besten Bauten in ganz Deutschland aus, lautete die Überschrift.
Fragezeichen.
Ist auch wichtig, das zu erwähnen, nicht Ausrufungszeichen. Sie bemängeln dort bei der Auswahl der Gewinnerprojekte die Abwesenheit von Schönheit und Ästhetik und propagieren doch mehr auf eine alltagstaugliche und für die Laien ansprechende Gefälligkeit sich auszurichten, dass die ja offensichtlich nicht zu den Maximen der Jury gehörte. Was hat Sie veranlasst, diesen Artikel zu schreiben? Also war Ihr Entsetzen so groß? Ich glaube, Sie waren auch bei der Jury-Sitzung mit vor Ort.
Nein, Pressekonferenz.
Bei der Präsentation. Entsetzen ist ein großes Wort, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil Sie sagten, ich hätte das gebrandmarkt. Ich habe jetzt nicht scharf alle Arbeiten kritisiert, sondern mein Punkt war, dass ich einen Teil von Architektur nicht repräsentiert sah in dem Preis. Der Anspruch des DAM ist, die besten Häuser, Gebäude auszuzeichnen. So, das ist ein großer Anspruch. Und das bedeutet für mich eigentlich, die Gebäude aller Kategorien und auch aller Stilrichtungen auszuzeichnen. Und mein Punkt war jetzt nicht so sehr, die einzelnen Bauten, die ausgezeichnet worden sind, zu kritisieren, sondern eher eine Lücke auszumachen, zu sagen, das fehlt hier aber. Man kann zeitgenössische Architektur, avantgardistische Architektur, ökologisch bewusste Architektur, you name it, kann man alles auszeichnen. Mein Punkt war, dass vieles fehlt, was eben auch stattfindet in der Architektur derzeit. Und dass da ein, und das hat, glaube ich, für Aufregung gesorgt, ich habe das ein sozial-ökologisches Milieu genannt, dass da innerhalb dieser Jury eine Mehrheit bildet oder wahrscheinlich sogar zu 100%. Ich kenne jetzt nicht alle einzelnen Personen, aber mein Punkt war, dass ein bestimmtes Milieu in diesem Preis unter sich ausmacht und eine Vorauswahl trifft, die dem schon entspricht und dann bei der Nominierung der Preise eigentlich nur Gebäude auswählt, die ihren Vorannahmen entsprechen. Das kann man machen, wenn drüber steht, die besten ökologischen Bauten in Deutschland oder so. Aber es stand halt als Überschrift nur drüber, die besten Bauten. Und das Deutsche Architekturmuseum, nach meiner Wahrnehmung, steht eben Deutsches Architekturmuseum drüber. Also die besten Bauten werden ausgezeichnet vom Deutschen Architekturmuseum. Darunter verstehe ich etwas anderes. Also ist jedenfalls mein Anspruch oder meine Erwartung als Besucher dieses Museums, dass ich dann eine komplette Auswahl bekomme von allen Richtungen, von allen Gebäudetypen. Und diesen Punkt wollte ich machen. Ich habe gar nichts dagegen, dass man auch ökologisch baut, natürlich. Und nicht jedes Gebäude muss nach klassischen Kriterien schön sein. Ja?
Sondern aber Sie haben ja schon vehement auch ganz konkrete Projekte kritisiert.
Absolut.
Und auch, soll ich sagen, da auch nicht mit Kritik gespart. Ich blende jetzt gerade mal das Preisträgerprojekt ein von dem Peter Grundmann. Ich bringe einfach noch ein bisschen weiter. Ich würde auch gleich noch mal auf Ihren Ansatz mit den Kriterien und Sie haben natürlich aber auch die Jury an sich kritisiert, also die Personen dieser Jury, weil
nicht
sie eben
Person,
ihrer
die
Meinung
genau.
sehr einseitig gelagert ist. Ja. Ich würde aber erst noch mal kurz den Herrn Kaschola-Schmal fragen, kam diese Kritik, also dieser Artikel auch in dieser Schärfe für Sie überraschend?
Ja.
Und wie haben Sie reagiert? Also, was haben Sie denn dann gemacht? Was war der erste Move?
Man kriegt nicht sehr oft solche Kritiken verpasst. Und insofern war es überraschend. wobei er in der Pressekonferenz schon relativ grimmig den Preisträger zuhörte und kaum glauben konnte, dass das Projekt gewonnen hatte. Bei den anderen, den nächsten könnten ja den anderen Finalisten, die hatte er, in Wirklichkeit hat er Alexander in seinem Artikel, ist er nicht groß eingegangen auf einzelne Gebäude.
Außer, ja, das Preisträgerprojekt zum Beispiel wurde gar nicht erwähnt.
Wurde gar nicht erwähnt.
Also nur bildlich.
Das Projekt von Ethal, drei jungen Frauen in München mit ihrem Erstlingsprojekt, hat er zerfetzt. Und Sauerbruchhatten in Mannheim, die nicht Finalist waren, aber
das war das mit den rausgestreckten Zungen. Ne,
die waren aber in der Shortlist, können Sie gerade zeigen. Und das Witzige war, dass in der gleichen Zeit der Jury, eine Woche vorher oder ähnliches, wo ist es, da drüben unten, Franklin Village Umbau, ein neues Wohnungsgebäude von Sauerbruchhatten, wurde zur gleichen Zeit vom Deutschen Architekturpreis als den Gewinner gekürt. Und wir haben ihn...
Das haben Sie gerochen.
Wir haben es halt, bei uns hat es nicht zu den Finalisten geschafft, aber in die Auswahl der Top 20. Und das kam sehr überraschend in der Heftigkeit und Emotionalität und Nichtbegründung, besonders überraschend, denn es war überhaupt keine Architekturkritik. Zwei, drei Gebäude wurden abgetan und das Ganze wurde pauschal diffamiert. Es war keine Architekturkritik, die sagte, das ist aus diesem und jenem Grund so oder so zu bewerten, sondern das Ganze ist voreingenommen. Die Jury ist merkwürdig, benimmt sich merkwürdig, ist voreingenommen.
Und wählt
merkwürdige Projekte. Und es fehlt die klassische Schönheit. Und unsere Jury ändert sich jedes Jahr. Es ist immer der Preisträger drin, es sind Ältere drin, Jüngere drin, schreibende Zunft, Museumskollegen. Und dann kommen 100 sehr gute Projekte, die wir ausgesucht haben, und die Jury wählt daraus 20. Und das wird hin und her diskutiert. Die 100er Auswahl war breiter und nicht so mehrheitsfähig. Und dann kommen halt 20, die mehrheitsfähig in dieser Jury sind. Und das ist eben so zu sehen, dass die Jury sich zusammensetzt und sagt, was ist wichtig, was ist relevant zur Zeit, welche Projekte geben Impulse, welche Projekte zeigen, dass irgendetwas möglich ist, was nicht jeder jeden Tag schafft, und was sind dann quasi Vorbilder. Und so entstehen die 20 Projekte. Und 5 heißt es, die sind so interessant, die müsste man sehen, ob sie wirklich tragen, wenn man sie besichtigt, und ob sie am Ende vielleicht das beispielhafteste und interessanteste zur Zeit sind, was inspirieren kann. Hm. Und wenn Sie nochmal zurückgehen, dann sehen Sie ja, die Finalisten, die es nicht geschafft haben, die sind ja sehr unterschiedlich. Und beim Besuchen kriegt man ja auch erst das Gespür wirklich, was da los ist. Vor allen Dingen, ob die Benutzer glücklich sind oder vielleicht nicht so, was man in den Pressemitteilungen nicht erkennen kann. Weil da treffen wir die Benutzer und dann hört man, ist das ein Projekt, was gut ankommt? Ist das ein Projekt, was Schwierigkeiten bereitet?
Wobei, das hat der Herr Alexander gar nicht thematisiert. Ne? Also die Nutzerbrille nicht, sondern wenn ich Sie richtig verstanden habe oder den Artikel richtig interpretiere, war es ja die äußere Erscheinung, die Ästhetik, die Schönheit dieser Gebäude, die er in Zweifel stellt oder in Frage stellt. Jetzt ist es aber so, das war natürlich ein Frontalangriff auf Ihre Institution, aber trotzdem hat es ja auch in der Fachwelt einen Shitstorm ausgelöst. Man kann es nicht anders sagen. Warum ist das so? Weil fühlen sich so viele Planende, also aus dieser Kaste der Architektinnen, Architekten,
sitzen viele
da
hier,
so angegriffen? Das ist vielleicht auch eine Frage in das Publikum. Warum berührt das einen oder verletzt das einen persönlich?
Weil es suggeriert, dass die Architekten eine ideologische Brille aufhaben und aus formalen Gründen ideologisch möglicherweise umweltgerechte Bauten produzieren und nicht ideologisch gesehen konservative Bauten, die er sich wünscht. Aber die Realität ist, viele junge Architekten, viele Architekten wissen, dass unser Berufsstand mit Schuld ist an der CO2-Verbreitung zu einem hohen Maße. Und sehr viele Architekten und Architektinnen möchten da nicht mitschuldig sein, sondern möchten zur Lösung des Problems einer Bauwende beitragen. Und das ist nicht so einfach. Viele Bauherren wollen nicht immer so ganz. Und das ist der Impetus für die Relevanz von Bauten, dass viele Architekten und Architektinnen jetzt daran arbeiten, was könnte es sein, das unseren Beruf wertvoller macht und wir beitragen, die Welt zu einer besseren Welt zu machen. Das ist der Ansatz.
Das sind dann auch die Projekte, die dann prämiert werden.
Manche haben es geschafft und das wird belohnt, quasi.
Ja.
Manche schaffen die Relevanz und manche eben nicht.
Aber es gibt vielleicht auch mittlerweile, und da verstehe ich vielleicht auch den Ansatz von Herrn Alexander, mittlerweile so eine Art Befangenheit oder eine politische Korrektheit, dass eben, wie Sie auch kritisiert haben, eben nicht jetzt ein Büro-Hochhaus-Neubau prämiert wird, sondern dass es tendenziell eher in ressourcenschonende, klimagerechte, mehr oder weniger Projekte in diese Kategorien kommen. Aber mich würde noch mal interessieren, Herr Alexander, haben Sie damit gerechnet, dass dieser Artikel so eine Welle macht?
Ja, klar.
Also war Ihnen das bewusst, was Sie da tun?
Ja, klar. Ich wollte das natürlich. Es geht ja um Diskussion. Ja, ich will jetzt vielleicht noch mal an zwei Punkten, wir müssen das ja nicht in, ich will mich jetzt auch gar nicht rechtfertigen, nur vielleicht mal eine Sache sagen, auf das, was Herr Schmal gerade ausgeführt hat. Ich würde sagen, ich habe schon versucht, punktuell Kritik zu üben. Übrigens Sauerbruch hatten, ausführlich, weil das ist ein Büro, das ist mächtig und groß und so. An kleinen Büros sich abzuarbeiten, ist ja relativ leicht. Ich habe mir dann schon bewusst auch Sauerbruch hatten rausgesucht und habe, glaube ich, schon ein paar Punkte gemacht, Peter. Da habe ich nicht einfach nur pauschal argumentiert, sondern habe sie relativ detailliert versucht zu erklären, warum dieses Projekt meines Erachtens nichts taugt. Warum es misslungen ist. Ich habe geschrieben, der Hof innen ist prima, aber die städtebauliche Figur ist daneben und habe das versucht auszuführen. Und ich habe über den Peter Grundmann gar nichts Negatives gesagt. Das war der Bildaufmacher und ich habe dann ein anderes Projekt, was mir persönlich gefallen hat. Das war so eine Schleuse in Heidelberg. Die habe ich gegeneinander gesetzt. Dieser Grundmann, der Siegerentwurf, gefällt mir gar nicht so schlecht. Ich glaube, wenn ich da reingehen würde, ich kenne ihn jetzt persönlich gar nicht aus eigener Anschauung.
Projekt.
Ich habe genau Ecke-Architekten, die habe ich gelobt und habe das Bild des Siegers genommen, habe aber gar nichts Böses gegen den Grundmann geschrieben. Nur um das mal klarzustellen. Mhm. Das ist ein Projekt, was mir ganz gut gefällt. Ich müsste es mir nochmal in Ruhe anschauen. Das war gar nicht mein Punkt. Und ich habe versucht, habe mir bewusst Sauerbruch Hatten rausgesucht, um sozusagen keinen einfachen, leichten Gegner mehr zu nehmen. Das ist mir wichtig rauszuheben. Und es geht mir nicht ganz grundsätzlich etwas gegen, wie gesagt, gegen ökologische Architektur zu sagen. Und es war mir einfach wichtig zu sagen, dass bestimmte Dinge fehlen. Ja? Und natürlich war das auch Wirkung. Das war Ihre Frage.
Das ist angekommen, aber was auch angekommen ist, war ja dieser Mangel an Schönheit und Ästhetik. Ja. Warum ist Ihnen dieser als Bewertungskriterium so wichtig? Also den stellen Sie ja quasi über alles.
Naja, weil das natürlich, wenn Sie mit Leuten reden, die mit Architektur nichts zu tun haben, das ein entscheidender Punkt ist. Natürlich ist Ökologie wichtig. Natürlich ist CO2-Ausstoß wichtig von Gebäuden. Aber ich stelle fest, dass in der jungen Architektengeneration ein starkes Desinteresse an Fragen von Schönheit festzustellen ist. Und ich nehme das als Blase wahr. Wenn Sie mit Leuten reden, ob Ihnen etwas gefällt, ein Gebäude, eine städtebauliche Situation, Sie können relativ leicht einen Konsens herstellen. Sagen wir mal, 80% der Leute werden sich darauf einigen können, dieser Platz gefällt mir und 20% haben abweichende Meinung. Und ich habe, das ist ganz interessant, ist, glaube ich, eine unterschiedliche Wahrnehmung. Ich bin in sozialen Netzwerken aus ganz grundsätzlichen Erwägungen nicht unterwegs. ich bin da sehr altmodisch, mag man, oder vielleicht sogar Avantgarde, ich weiß es gar nicht genau, irgendwo zwischen beiden wahrscheinlich, dass ich mich da gar nicht so viel bewege. Aber ich habe wiederum in meiner Bubble, ich gebe das zu, das ist eine Bubble, habe ich extrem viel Zustimmung auf diesen Artikel bekommen. Was Sie als Shitstorm bezeichnet haben, habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich habe das sozusagen um eine Ecke dann mitgeteilt bekommen, da ist irgendwie was los, prima. Und ich hatte diese Wirkung auch durchaus beabsichtigt. Aber in meiner persönlichen Bubble, ich bekam bestimmt 50 E-Mails, die gesagt haben, endlich sagt es mal jemand. Ich will das auch nicht fürs Ganze nehmen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich weiß schon, dass das auch eine Bubble ist. Aber wenn wir jetzt rausgehen würden und mit einem, in Anführungsstrichen, normalen, durchschnittlichen Bürger sprechen würden und wir würden die Gebäude durchgehen und sagen, sag mal, was gefällt euch denn? Ich würde behaupten, ich hätte... Wenn die Menge teilen würde, bei Herrn Schmal würden vielleicht 10 Leute landen und bei mir 90. Ist das eine demokratische Frage? Ja, das sind ja so Fragen, die sich natürlich stellen. Wie ist die Akzeptanz von Architekturdiskussionen? Und wir haben es hier mit einem Elitendiskurs zu tun. Und meine Wahrnehmung ist, dass sich das verschärft, dass die jungen Leute, die jungen Architekten, weil sie ökologische Fragen sehr nach vorne stellen, vielleicht auch aus guten Gründen, will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist ein wichtiger Diskurs. Aber aus meiner persönlichen Wahrnehmung zu stark wahrnehmen, dass sie glauben, wenn sie ökologisch vorbildlich sind und sozial, also dann gibt es ja immer diese Gemeinschaftsgebäude, die in dem Preis ja auch immer stark gewichtet werden. Ja.
Glauben Sie, glauben Sie, dass Sie zu einer anderen Einschätzung kommen würden, wenn Sie die Gebäude alle kennen würden und begangen hätten und vielleicht nicht nur nach Fotos, nach äußerlichem Erscheinungsbild bewerten würden?
Ja, wenn man mit den Nutzern spricht und die einem glaubhaft versichern können, dass sie damit zufrieden sind, würde ich wahrscheinlich in dem einen oder anderen Punkt abweichen, würde ich dann sagen, okay, prima, so. Mhm. Ja, aber das war ja nicht mein Punkt, das wird immer so sein. Und wir haben auch durchaus einzelne Projekte, also wir haben das hier von Hild und K., wo war das, dieses Obdachlosenheim in München. Tolles Gebäude, haben wir auch sehr positiv besprochen bei uns im Feuilleton. Ich habe den Text redigiert, Ich habe nicht selbst geschrieben.
Da haben Sie
ich
aber gar nichts zugeschrieben. Zu dem Projekt haben Sie aber gar nichts geschrieben.
Aber man muss natürlich, ich kann ja nicht aus, wie viel hattet ihr in der Liste, Peter?
25.
Ich muss ja ein bisschen zuspitzen, ja. Das ist doch logisch. Also darum geht es ja auch ein bisschen. Also zum Beispiel das Hild und K.-Projekt, gegen das habe ich gar nichts. Mhm. Das ist ein tolles Projekt. Das haben wir auch positiv im Feuilleton bei uns besprochen. Den Text habe ich redigiert. Alles prima. Aber ich würde schon dabei bleiben, wenn wir uns das links daneben angucken, den Finalisten, das robuste Haus, Mehrgenerationenhaus, das habe ich mir ja auch noch vorgeknüpft. Da bekam ich auch eine Mail einer Kollegin, die sich darüber aufregte, dass ich so ein junges Büro dann irgendwie da sozusagen hart angegriffen hätte. Ich stehe dazu. Ich finde das Gebäude furchtbar. Es sieht einfach hässlich aus. So, und jetzt, und wenn jemand sich bewirbt um den Dammpreis und von der Jury ausgezeichnet wird, dann muss er aushalten, dass das Feuilleton der FAZ darüber negativ schreibt. Das würde ich immer sagen, weil ich bekam eine Mail, ich sage jetzt nicht den Namen, aber es ist einer jungen Kollegin, die sagte, sie hat sogar das Wort niederträchtig benutzt, hat gesagt, es sei niederträchtig, dass ich als mächtige FAZ ein so junges Büro quasi niedermache.
Zumal die sich ja auch nicht selbst beworben haben, sondern vorgeschlagen wurden oder quasi diesem Shitstorm ausgesetzt sind. Ich möchte aber noch mal kurz zurück auf dieses Thema Schönheit, Eleganz, Proportion. Sie haben ja auch kritisiert, dass das zum Beispiel in der Architektursprache gar nicht mehr vorkommt oder auch in dem Jahrbuch jetzt diese Begriffe gar nicht mehr auftauchen. Also warum haben die keine Priorität oder warum verwendet man sie gar
Sagt
nicht mehr?
Sagt Matthias Alexander.
Ja. Da frage ich Sie.
Ist falsch. Selbstverständlich sind alle Architekten bestrebt, Schönheit herzustellen. Und sie finden es auch schön. Die Frage ist nur, was ist Schönheit? Und es gibt unterschiedliche Bewertungen von dem, was Schönheit ist. Und die Architekten, sie haben jeden Schritt ihrer Entscheidungen wohl überlegt und diskutiert und abgewogen. Und am Ende kam Schönheit bei rum. Aber die Frage ist, ob der Betrachter es überhaupt wahrnehmen kann oder ob er bestimmte Filter davor geschaltet hat und dann klappt das nicht mehr. Und also in aber der Peter, Brille Peter, von Matthias.
Jetzt sag mir doch mal, was von diesen Gebäuden wirklich schön ist. Was findest du jetzt davon schön?
Ich war dort, die sind alle schön.
Ach so.
Ja, okay. Alle. Deswegen sind sie Finalisten geworden. Ich bin nur einer von 9, aber sie sind alle schön. Aha. Und vor Ort besonders, zum Beispiel, das da war vor Ort besonders schön.
Echt?
Das kleine Häuschen von Aretz Dürr in
die,
Köln.
Sehr im ich habe da immer ein bisschen recherchiert. Die kommen ja jedes Jahr bei euch vor. Also die haben wenig gebaut, aber quasi jedes Gebäude findet ihr gut von denen.
Wir sind begeistert.
Ja, ja.
Aber nicht nur wir.
Aber also, diese Halle, die ist doch total banal. Ihr habt so eine Halle für landwirtschaftliche Maschinen ausgewählt.
Also das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig für das Publikum, das nachzuvollziehen, wenn man die Projekte...
Ja, eine super elegante Halle.
Zweimal vertreten.
Sind echte Helden des Industriebaus geworden. Junges Team, 45 Jahre alt vielleicht, super klasse. Also, sie werden noch eine große Zukunft haben.
Es geht aber auch um die Frage, ne, wie verändert sich diese Form von Ästhetik oder von Schönheit, vielleicht unter anderen Rahmenbedingungen. Also wir sind halt auch nicht mehr in der klassischen Moderne, sondern wir sind in einer Zeit des Umbruchs, der Transformation, wo wir ressourcenschonend agieren müssen und so weiter und plötzlich andere Werte nach oben
rücken. Also der Preis geht an die Relevanz. Und was
genau,
ist das, Relevanz 26 ist nicht das gleiche wie Relevanz 2016.
Genau, ich habe auch 2006. Hier mal ganz zufällig so ein paar Projekte der letzten 10 Jahre aufgereiht. Das können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich schlecht erkennen. Aber das sind
die letzten 10.
Alles Neubauten, wenn ich es richtig sehe, bis auf das eine Projekt von GMP in
2019 in Dresden ist
genau.
Ein Umbau.
Das ist ein Umbau und insofern
2023 ist ein Weiterbauen. Das sah schon in den 80ern so aus. Landratsamt Starnberg wurde erweitert, genauso im
Aber sind schöne Sachen dabei, ne?
Absolut.
Ja.
Naja, auch der Braunschweig, das Studierendenhaus oder wie das heißt.
Ja.
Das war genau das in Berlin, glaube ich, ein Berliner Projekt hier mit dem Backstein. Sehr schönes Projekt. Ja. Also,
Sie sehen
hier
es
von den Bergvierteln in München bin ich nicht so restlos überzeugt mit den Buchstaben dran. Nein, also, wie gesagt, wir werden einzelne schöne Gebäude finden.
Also, das.
Herr Schuller-Schmal hat es ja eben auch schon aufgeführt. Dass diese Werte sich verändern und gerade junge Architektinnen und Architekten eben diesen Wahnsinnsdrang haben und das wird ja auch sehr stark in der Lehre propagiert, eben ökologisch und möglichst ressourcenschonend zu planen. Würden Sie auch sagen, dass da eine vermeintlich umweltschädliche Branche versucht, sich reinzuwaschen mit solchen Projekten?
So hart würde ich das
oder
gar nicht
formulieren. Eine vermeintlich umweltschädliche Branche mit so einer Jury und so einem Preis eben auch viele Projekte prämiert, die vermeintlich nachhaltig sind, weil sie im Bestand sind, weil sie einen gewissen Gemeinnützigkeitsanspruch haben, Gemeinschaftsflächen haben, vielleicht auch mit wiederverwendenden Bauteilen weitergebaut wurde und so weiter. Das geht ja alles in die Richtung. Das war auch das, was ich eben meinte, ne, dass man sich vermutlich auch in der Jury schon gar nicht mehr traut, jetzt hier ein schickes Einfamilienhäuschen mit Pool, was schön ist oder durchaus ja auch schön sein kann, zu prämieren.
Ja, also das eine ist die Logik von solchen Preisen, von Jurys überhaupt, glaube ich. Das krankt ja schon mal an einer Sache. Es werden durchweg neue Projekte bepreist, von denen wir gar nicht wissen, ob sie wirklich funktionieren. Wir wissen nicht, wie die Ökobilanz ist. Und wir wissen nicht, ob die Nutzer wirklich damit zufrieden sind. Ich war mal hier bei einem BDA, ich nenne jetzt gar nicht die Region, also jedenfalls war es eine regionale Untergruppierung des BDAs. Da war ich auch in der Jury von so einem Preis, der da alle paar Jahre ausgelobt wird. Und das war interessant zu sehen, dass die ähnlichen Mechanismen, wie ich sie kritisiert habe, jetzt beim Dammpreis gewirkt haben, dass bestimmte Sachen einfach von vornherein ausgeschieden wurden. Die kamen gar nicht in Frage. Da war eine schicke Villa mit Pool dabei. Die war so wie schöner Wohnen, idealtypisch sozusagen. Ich wollte darüber mal reden, ich wollte sie gar nicht prämieren oder so, aber ich fand es mal interessant, sich über diesen Bautypus auszutauschen. Aber mir schlug eine totale ablehnende Haltung gegen. Also nach dem Motto, das kommt gar nicht in Frage, darüber reden wir gar nicht. Ja, so einfach ist die Welt nicht. In Deutschland werden nach wie vor Villen gebaut. Und das darf man auch. Das ist in einem demokratisch verfassten Land wie Deutschland nach wie vor zulässig, Villen zu bauen. Und solange das nicht verboten ist, finde ich, müssen wir auch darüber reden. Da gibt es gute und schlechte Beispiele. Aber das war interessant zu sehen, dass innerhalb dieser Architekten, und das waren jetzt nicht nur Avantgarde-Architekten, sondern das waren auch durchaus im konservativeren Lager welche dabei. Das war jetzt also eine gemischte Jury. Aber das war totaler Konsens. Darüber reden wir erst gar nicht. Das ist der eine Punkt. Dass da nämlich eine Verengung war. Und ich finde auch, dass wir eigentlich viel stärker, und das finde ich auch, als es gibt ja in Amerika diesen 25 Years Award, wobei der sich, glaube ich, nur um ikonische Bauten kümmert. Aber ich glaube, wir müssten eigentlich auch in Deutschland darüber nachdenken, stärker Bauten zu prämieren, die sich bewährt haben. Wo man nach 5, 10, 20 Jahren sagt, so, das Gebäude hat funktioniert. Es hat eine gute Ökobilanz und zwar faktisch und nicht nur auf dem Papier. Ich erinnere mich noch an eine Veranstaltung mit Sauerbruch hatten. Die haben irgendwie, ich glaube, das Bundesumweltamt in Dessau oder so gebaut. Mhm. Und der Sauerbruch erzählte selbst wohlgemerkt, dass die Ökobilanz überhaupt, also die theoretische Ökobilanz mit der faktischen nichts zu tun hat, weil der Nutzer als intervenierende Variable ins Spiel kam. Und die Leute haben halt nach wie vor die Fenster aufgemacht und die Ökobilanz dieses Hauses war nicht besser als die eines konventionellen Gebäudes. So, und der zweite Punkt, wenn ich das gerade noch anschließen darf, ich verstehe die jungen Architekten, dass die sagen, wir wollen, also mit einem Idealismus antreten, wäre ja schlimm, wenn es anders wäre. Wir wollen zirkuläres Bauen machen. Wir wollen Materialien wieder benutzen. Und dass das eine eigene Ästhetik mit sich bringt. Wenn man, natürlich, das ist dann Patchwork. Und dann kann ich nicht als Architekturkritiker erwarten, dass das aussieht wie ein aus einem Guss entworfenes Gebäude. Das versteht sich ja von selbst. Dafür habe ich durchaus Verständnis. Aber um an den Anfang zurückzukommen, das ist eine Kategorie. Da bin ich auch dabei. Wir zeichnen das Gebäude aus, das zirkuläres Bauen idealtypisch ausformt. Dafür gibt es einen Preis. Aber wir gucken uns auch in Gottes Namen diese Villen mal an, die in deutschen Vororten entstehen, von Millionären gebaut oder was weiß ich. Und gucken mal, gibt es da auch ein gutes Beispiel.
Also mit den Einfamilienhäusern haben Sie natürlich insofern einen Punkt, weil das natürlich in der Gesellschaft eine ganz andere Wahrnehmung widerfährt, als eben in der Architekturbubble. Und auch die Tatsache, dass, ich glaube, von 19, irgendwas Millionen Gebäuden in Deutschland, Wohngebäuden, 16 Millionen Einfamilienhäuser
sind. Und jetzt gehen Sie mal in die Neubauviertel rein, also, und gucken sich das Grauen allein an, was da entsteht. Ja. Das ist so baubillig, Bauhaus,
da wird es schwierig mit dem Dammpreis.
Besten kommen Sie ins Damm, da gibt es gerade die Ausstellung Suburbia über das Thema Einfamilienhaus und wie man da die Wohnungsnot lösen könnte, wenn man einen gewissen Prozentsatz umbaut und mehr Wohnungen einbaut.
Ja,
ja, das beschäftigt uns gerade. Und das Thema Einfamilienhaus ist relativ explosiv, weil die eine Gruppe findet es nicht diskutierbar und die anderen finden, zum Beispiel junge Architekten, für die ist das Sprungbrett. Wir haben jetzt den Preis auch mit der Bauwelt, nicht mit dem Baunetz. Das eine ähnliche Truppe, aber anders.
Falsche
Company. Und da gibt es den Preis Das erste Haus. Und da geht es um weltweit die ersten Bauten. Und das sind meistens Einfamilienhäuser, weil das ist halt irgendwie Family der Bruder, der Onkel, die Tante, die Mama und so weiter. Und die guten Projekte tauchen dann auf, wenn wir merken uns die Namen und die Leute in den nächsten Jahren werden dann interessantere, größere Sachen bekommen. Also das Einfamilienhaus ist sehr wichtig und deswegen es kommt auch immer vor. Wir suchen auch immer kleine Bauten und wir finden auch immer junge Büros, weil da kommt es überhaupt erst, da fängt es ja an. Die fangen ja selten an mit der Schule.
Aber Peter, okay. Wann habt ihr das letzte Mal ein Einfamilienhaus in dem Preis gehabt?
Oh, immer dabei.
Ja, doch, es sind auch tatsächlich, ich glaube, drei waren auch in diesem Jahr unter den
ist Top 100. Ja. Als Finalist zu gewinnen ist ein bisschen schwierig.
Also es gab welche.
Okay.
Umbauten.
Gerne umbauten, ja. Zurzeit. Sie sehen ja, welche Themen so en vogue sind, ne? In den ganzen Jahren. Also als Chipperfield den Eingang in Berlin zur Museumsinsel baute, Das geschieht auch nicht jeden Tag, deswegen war es ein Preisträger. Es gibt solche singulären Projekte. Wenn Stuttgart 21 fertig geworden wäre, dann würden
wir... Oh, da sind wir alle schon gar nicht mehr.
Aber wenn es im Jahr 31 fertig wird, wird es vielleicht immer noch zeitgemäß ausschauen. Ja,
oder 41.
Oder bei den Rente, mein Lieber.
Ich möchte gerne ganz kurz nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt von dem Herrn Alexander zu sprechen kommen. Und zwar diese Frage nach den Gebäudearten, nach der Kategorisierung. Das halte ich wirklich für einen eigentlich guten oder interessanten Ansatz. Sie vermissen ja, so haben Sie es zumindest geschrieben, dass eben Einfamilienhäuser oder Industriebauten oder Militärbauten oder was auch immer, diese Kategorien gar nicht vorkommen. Und vielleicht würde ja auch eine Auswahl oder ein größeres Spektrum an Gebäudetypen einfach, wie soll ich sagen, von Vorteil sein, um nicht einfach nur zu sagen, das sind die besten Bauten, sondern in der Kategorie Büro und Verwaltung oder so.
Ich halte nicht viel von Designpreisen mit ihren Kategorien, die übrigens die Kategorien aus anderen Gründen einführen, damit es möglichst viele Kategorien gibt, mit möglichst vielen Gold, Silber, Bronze, Platin, mit der Folge, dass nachher 100 Gewinner sind und jeder muss ordentlich zahlen.
Müsste Sie ja nicht davon abhalten. Also nein, Sie müssen ja nicht so ein Modell umsetzen.
Kirschen und Äpfel und Birnen und Mangos und Papayas, alles zusammen. Ja. Und
der Vergleichen Kleine, dann aber auch Äpfel mit Papayas.
Also der Große und der Kleine, die werden gemessen und die Großen sind komplex und haben ein Problem oft, weil sie viele Probleme beantworten mussten. Die Kleinen haben nur ganz wenig Probleme und können die souverän lösen mit kleinem Budget. Deswegen haben die Kleinen es einfacher als die Großen. Aber es geht um Qualität, Exzellenz und Qualität in allen Belangen, je nach Jury gewichtet. Und deswegen gewinnen mal größere und manchmal kleinere selten, weil zu klein ist einfach unfair. Aber sie kommen vor, wie vorletztes Jahr war noch eine Toilette in Weimar. Also das ist nicht sehr viel. Das Büro hat...
Schön.
Die war sehr schön.
Also.
Und das Büro hat jetzt größere Aufträge bekommen. Ein junges Büro. Hat ein Klo gebaut im denkmalgeschützten Park in Weimar und wurde überall eingeladen zu Vorträgen. Ist doch wunderbar.
Welchen Vorteil, Alexander, würden Sie denn sehen in so einem größeren Spektrum an Gebäudearten oder Kategorien?
Naja, wie soll ich sagen, also eine breitere Akzeptanz innerhalb der Architekturszene. Also ich glaube, dass sich größere Teile der Architekturszene überhaupt nicht widergespiegelt fühlen in diesem Preis. Ja. Die konservativere Fraktion zuckt eigentlich nur mit den Achseln. So, und wenn ich das Deutsche Architekturmuseum wäre, würde ich mir überlegen, wen will ich eigentlich ansprechen? Will ich meine bewährten Partner irgendwie immer glücklich machen oder habe ich einen breiteren Anspruch? Das ist der Kern meiner Kritik. Und ich würde sagen, ich kann den Punkt schon verstehen von Peter Katschola-Schmal. Wenn man lauter Unterkategorien bildet, dann bekommt das so ein bisschen so, wie die deutsche Wohnungsindustrie immer versucht, möglichst viele Kategorien zu bilden, um dann alle glücklich zu machen. Und man hat als Betrachter dann den Eindruck, naja, das ist irgendwie so ein Gemauschel und irgendwie sollen alle zufriedengestellt werden. Das würde das Profil von so einem Preis auch ein bisschen beschädigen. Aber ich glaube, vielleicht weniger über die Kategorien, sondern wenn man die Jury, und das war ja auch ein Punkt in meinem Artikel, wenn man den Mut hätte zu sagen, wir werden schon in der Jury ein bisschen kontroverser. Wir laden mal einen Nöfer ein oder you name it, in Gottes Namen auch Herr Meckler, dann wird es in der Jury interessanter werden, glaube ich persönlich.
Mhm.
Und ein Punkt war ja auch, dass man vielleicht mal jemanden einlädt, der gar nicht so viel mit Architektur hat.
Ein anderer Punkt von Ihnen war ja auch, dass nur 8 von 16 Bundesländern in der Shortlist vertreten sind, also in diesen 2021 Projekten in diesem Jahr. Und das wäre ja meiner Meinung nach auch ein Hebel oder eine Möglichkeit zu sagen, naja, wenn wir Kategorien hätten, dann müssen wir auch Projekte bündeln und vielleicht entsteht dadurch dann auch, wie soll ich sagen, eine höhere Repräsentanz mehr oder weniger aller oder vieler Bundesländer. Ja.
Zeigen Sie ruhig. Kommt.
Ach so, ja genau. Also das ist jetzt, dazu muss ich sagen, das habe ich von der KI machen lassen.
Glaube ich.
Das habe ich nicht selbst gemacht.
Ich glaube, die Proportionen stimmen aber.
Und irgendwann mal war Tübingen in Hessen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ey Chatty, jetzt guck nochmal nach, du hast da einen Fehler gemacht. Und dann hat er nochmal ausgespuckt und dann waren plötzlich 4 oder 5 Projekte in einem falschen Bundesland. Also das ist das bestmögliche Ergebnis. Ich möchte nur erwähnen, dass ich da nichts für kann.
Ja, ich finde das super.
Ich weiß gar nicht, ob man es lesen kann überhaupt.
Ich finde es super, weil Sie sehen die
Qualität. Aber die Struktur stimmt, das wollte ich sagen. So in etwa die Zahlen stimmen schon.
Und man sieht natürlich die Qualität in Deutschland.
Man sieht natürlich, dass es nicht ein Nord-Süd-Gefälle gibt, sondern so ein Nord-Nord- und Mittelgefälle. Also Berlin ist super stark vertreten. Bayern ist das stärkste Bundesland. Und Baden-Württemberg, also der Süden ist
ja genau stark so. Jedes Jahr.
Mit Berlin.
Immer. Und zwar, denn am schlimmsten ist eigentlich gemessen an seiner Bevölkerungszahl Nordrhein-Westfalen. Und da stellt sich die Frage, was ist los in der Baukultur in Nordrhein-Westfalen und was ist los in Bayern und Baden-Württemberg? Und die Antwort ist, dort gibt es Wettbewerbe. In Bayern und Baden-Württemberg gibt es Wettbewerbe, dann gewinnt der Beste, der wird gebaut sogar und dann gibt es ein gutes Projekt. In Nordrhein-Westfalen werden die Aufträge anders verteilt und und das sieht dann so aus, wie es ist. Und wir sind nicht die Architektenkammer, weil die Kammern würden sich mit so einem Ergebnis die Prügel einholen von bestimmten Verbänden. Wir haben nichts mit der Kammer zu tun und wir machen nur noch Qualität. Wir wissen manchmal gar nicht, wo die Projekte sind, weil die von irgendeinem Ort kommen, die wir nicht kennen. Und am Ende macht der Verlag die Karte und wir denken, ups, schon wieder nichts im Norden. Und in Berlin, die Hauptstadt der Architektur ist Berlin heute und die zweite ist München. Und
genau so ist die Gewichtung auch.
Deswegen fahren wir jedes Jahr nach Berlin und München. Und das ist zufällig oder auch nicht. Wir sind selten in Hamburg. Und so ist die Qualität verteilt. Und das ist hochinteressant. Hm. Aber politisch ungewollt. Und der Osten kommt manchmal dran. Leipzig ist nicht schlecht. Aber Sie sehen, das ist das, was rumkommt, ohne dass man es will.
Ich wollte auch gar keinem Regionalpropos das Wort reden. Also da würde ich missverstanden werden. Um Gottes Willen. Also gute Projekte müssen als solche ausgezeichnet werden. Und wenn Nordrhein-Westfalen hinten runterfällt, so be it.
Aber Sie haben es schon bedauert, dass Hessen nicht dabei ist.
Nö, auch nicht. Das ist nicht mein Punkt. Ich habe überhaupt keinen Lokalpatriotismus. Nur, Peter, wir müssten dann nochmal genau nachgucken, wie viele Projekte von denen, die ihr ausgezeichnet habt, wirklich ein Wettbewerbsverfahren durchlaufen haben. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ja, viele bestimmt, aber man müsste da mal gucken, diese kleineren, gerade von so Baugruppen und was ihr da so habt, das hat, glaube ich, jetzt kein Wettbewerbsverfahren durchlaufen. Ich finde das Wettbewerbswesen auch gut, da haben wir gar keinen Dissens. Ja, wie gesagt, das möchte ich jetzt, da ist die Diskussion jetzt, glaube ich, passt in unser Muster gar nicht so sehr rein. Ich bin ein großer Freund des Wettbewerbswesens, gar keine Frage. Aber ich glaube, man kann aus diesen Zahlen auch nicht dann alles ableiten.
Aber wie würden Sie das denn heilen? Sie haben das ja kritisiert, ne, dass 8 Bundesländer gar nicht vertreten sind.
Nee, ist mir nur aufgefallen. Ich habe es nicht kritisiert.
Na, Sie haben doch schon abschließend dann nochmal gesagt, naja, und wenn vielleicht die und die Hebel umgelegt werden, dann hätten vielleicht auch die anderen Bundesländer wieder eine Chance oder so sinngemäß.
Ich glaube schon... Also diese Berlin-Bias hat, glaube ich, was damit zu tun, dass da besonders viele Projekte gemacht werden, die den Vorannahmen, der von mir unterstellten Vorannahmen der Jury entsprechen. Ja, da gibt es einen Konnex. In Berlin sitzen diese ganzen Büros, die diese ideologische Richtung, die ich kritisiere, besonders verkörpern. Und in München gibt es auch so eine Bubble, vor 2 Jahren war das, glaube ich, ne, dieses gemeinschaftliche Wohnen da ausgezeichnet.
Firma und Firma.
Genau. So, ich glaube, ein Leipziger Büro. Mhm. Es gibt Städte, in denen konzentriert sich auch eine gewisse architektonische Haltung in den Büros. Und das spiegelt sich wieder. Das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte.
Ja. Gut, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dr. Matthias Alexander von der FAZ und Peter Kaczula-Schmal vom DAMM. Und vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören.
Ja, und das war die Debatte über die Kritik am Dammpreis 2026, ausgelöst durch einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom vergangenen Februar, der eine Welle der Entrüstung in der Fachwelt ausgelöst hat. Die nächste Episode 217 erscheint am 27. August und dort spreche ich mit Dr. Max von Bredow, einem Projektentwickler aus dem oberbayerischen Kolbermoor, der als Autodidakt in die Baubranche eingestiegen ist und für den Gemeinschaft und Lebensqualität in seinen Bauvorhaben an erster Stelle stehen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn ihr in Kürze wieder mit dabei seid. Und jetzt gibt es noch ein paar Veranstaltungshinweise in eigener Sache. Ihr könnt die Heinze Architektur Project 26 in den kommenden Wochen an folgenden Orten live miterleben. Am 3.9. in der Federnfabrik in Düsseldorf, am 10.9. im Cruise Center in Hamburg, am 17.9. im Klebeck 610 in Basel, am 24.9. in der Alten Spinnerei in Leipzig und am 14.10. in der kleinen Olympiahalle in München. Der Eintritt ist selbstverständlich frei und wie immer gibt es auch Fortbildungspunkte für die Architektinnen und Architekten unter euch. Diesen und weitere Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Danke für euer Interesse und bis bald. Tschüss! Architektur Funk.